Wir leben heute im sogenannten Neuen Bund. Und es gibt nicht wenige Menschen, die gehen davon aus, dass es in diesem neuen Bund mit den Geboten und Anordnungen Gottes eigentlich doch vorbei ist. Viele Menschen denken, weil der Herr Jesus gekommen ist, legen wir jetzt im Bund der Gnade und deswegen ist das Thema Gebote hinfällig. Aber wenn wir den Text lesen, den wir heute Morgen gemeinsam bedenken wollen, dann sagt der Herr Jesus in diesem Text, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Und wenn wir dann weiter ins Neue Testament schauen, dann werden wir dort unschwer feststellen, dass der Herr Jesus doch so einige Gebote gibt. Da heißt zum Beispiel, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Oder geht hin und verkündigt aller Welt mein Evangelium. Das ist ein Auftrag. Das ist keine Kann-Option. Kannst du das machen, wenn du willst, aber musst du nicht, sondern es ist ein ganz klarer Auftrag. Und diese Gebote und die Anordnungen, die der Herr Jesus uns im Neuen Testament gibt, die meint der wirklich ernst. Ich lese uns zunächst mal den Predigt. Lass liegen, ist gut, ist nichts Schlimmes. Alles gut. Ich lese uns zunächst den Predigttext aus Johannes 14, die Verse 15 bis 26. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen. Doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, dann werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Judas, nicht Judas Iskariot, sondern der andere Jünger gleichen Namens, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Zwei Gedanken zu diesem Text heute Morgen. Der erste, der Heilige Geist ist ein Geschenk. Schon rund 600 Jahre, bevor der Herr Jesus diese Worte hier spricht, schreibt der Prophet Hesekiel, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt. So steht's in Hesekiel 36 ab Vers 26. Und der Prophet Joel, der sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Am letzten Abend des Herrn Jesus, bevor er gekreuzigt wird, redet er noch einmal sehr intensiv mit seinen Jüngern. Und das Erste, was er da tut, ist, er wäscht ihnen die Füße. Und er sagt ihnen ganz klar letzten Endes, wenn einer von euch ein Großer sein will unter den Jüngern, der soll euer aller Diener sein. Und das macht er dadurch deutlich, dass der Herr Jesus sogar bereit ist, Sklavendienste zu übernehmen, eben die Füße seiner Jünger zu waschen. Und dann sagt er, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und wenn hier das Wort bitten steht, dann ist das nicht die Bitte eines Tiefergestellten gegenüber einem Höhergestellten, sondern es ist die Bitte zweier Gleichgestellter. Wenn der Herr Jesus hier bittet, dann steht er auf einer Ebene mit Gott in diesem Moment. Und in Vers 26 sagt er schließlich, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier steht für den Beistand das Wort des Parakleten. Der Paraklet ist der Herbeigerufene. Und dieses Wort war in der Antike durchaus gebräuchlich. Das wurde zum Beispiel für einen Lotsen gebraucht, der half, ein Schiff um schwierige Klippen herum zu manövrieren. Genauso konnte dieses Wort für einen Anwalt gelten, für einen Menschen, der einen vor Gericht vertritt, der einen vielleicht sogar verteidigt. Aber dieses Wort des Parakleten konnte auch auf einen ganz normalen Menschen angewendet werden, wenn das einer war, der einem vielleicht Mut zuspricht, der einem tröstet, der einem vielleicht auch mal in den Arm nimmt oder so. Also dieses Wort des Parakleten ist nichts, was die Bibel erfunden hat, sondern es war in der Antike durchaus gebräuchlich. Und wir wissen heute durch die Bibel, dass der Heilige Geist aber noch nicht gleich auf diese Jünger kam, sondern erst später, 50 Tage nach Ostern. Und seitdem kommt der Heilige Geist auf alle Menschen, die an den Herrn Jesus glauben. Und dieser Heilige Geist ist und bleibt in allen Christen. In Psalm 51 betet der David einmal, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist ein Gebet, das brauchen Christen heute nicht mehr zu beten. Im Alten Testament war es so, dass der Heilige Geist immer von Gott für bestimmte Situationen auf bestimmte Menschen kam. So hatte David Heiligen Geist, es wird sogar berichtet, dass der König Saul für den Angriff gegen die Amalekiter den Heiligen Geist hatte, weil er im Auftrag Gottes handeln sollte. Aber grundsätzlich kam im Alten Testament der Heilige Geist nur auf ganz bestimmte Menschen für ganz bestimmte Situationen, die Gott für diese Menschen bereitet hatte. Aber heute ist es anders. Der Heilige Geist, den wir haben, der bleibt, der wird uns nicht mehr genommen. Du kannst ihn betrüben, du kannst ihn behindern, du kannst ihn unterdrücken, aber der Heilige Geist wird dir nicht mehr genommen. Und die Welt, so sagt der Herr Jesus, kann ihn nicht erkennen, nicht empfangen, weil sie ihn nicht sucht und nicht annehmen kann. Und wenn wir Gottes Geist empfangen haben, dann sind wir verbunden mit dem Herrn Jesus. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Das bedeutet erstmal ganz profan, Christen sind eins mit dem Herrn Jesus, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Aber wenn wir diesen Text jetzt mal genauer auseinandernehmen, dann stellen wir fest, der Herr Jesus sagt, dass er im Vater ist. Das ist ein wechselseitiges Geschehen. Im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, 19 steht, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, Gott und der Herr Jesus sind hier schon mal eins. Aber es bedeutet jetzt, wenn Christus im Vater ist und wir in Christus, dass wir dadurch einen Dreiklang entstehen lassen, nämlich zwischen Gott, dem Herrn Jesus und uns Menschen. Und es ist wichtig zu wissen, wir sind nicht nur mit dem Herrn Jesus verbunden, wir sind auch mit Gott verbunden im Heiligen Geist. Und der Herr Jesus spricht es hier an. Die Liebe zum Herrn Jesus, das ist das, was uns antreibt, seine Gebote zu befolgen. Und diese Liebe zum Herrn Jesus bedeutet gleichsam auch immer die Liebe zu Gott, dem Vater. Aber diese Liebe Gottes des Vaters, das ist nichts Neutestamentliches, das finden wir schon im Alten Testament. In Sprüche 8, Vers 17, da sagt Gott, ich liebe, die mich lieben. Auch schon im Alten Testament waren die Menschen, die Gott lieben, von Gott selbst auch geliebt. Und wenn wir heute den Geist Gottes haben, dann können wir natürlich den Herrn Jesus noch viel intensiver und viel besser kennenlernen, als das die Menschen damals konnten, die den Herrn Jesus nur so erlebt haben. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. So steht es in Johannes 16, 13 und 14. Und der Heilige Geist, so heißt es hier, der will uns in alle Wahrheit leiten. Und was ist Wahrheit? Diese Frage stellt schon Pilatus dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus selbst gibt die Antwort, er sagt, ich bin Weg und ich bin Wahrheit und ich bin das Leben. Und der Heilige Geist ist nicht gekommen, um sich selbst zu verherrlichen, sondern er ist gekommen, um Menschen zum Heiland, Menschen zum Herrn Jesus zu ziehen. Und dieser Heilige Geist, von dem heißt es, der wird euch alles lehren. Das heißt, der Heilige Geist verhilft uns unter anderem dazu, dass wir die Bibel als das Wort Gottes verstehen können. Ich habe einen Professor kennengelernt, der sagte, zwei Bücher sollte jeder gute Deutsche gelesen haben, Gretchens Faust und die Bibel. So, dem Gretchen seine Faust, ich bin jetzt 53, habe ich bis heute noch nicht gelesen und ich tue mir es auch nicht an, Punkt. Sei denn, ich hätte eine sehr schwache Stunde, glaube ich aber nicht. Aber die Bibel, bitte was? Brauchst mehr als eine Stunde. Ja, das kriege ich schon hin, und zwar also Hörbuch. Der sagte, die Bibel und den Faust sollte man gelesen haben. Das Problem ist, der hat die Bibel gelesen als ein Sachbuch. So wie es in jeder Bibliothek hunderte von Sachbüchern gibt. So hat er die Bibel gelesen. Und deswegen wird er sie nie als das Wort Gottes so ohne Heiligen Geist verstehen können, sondern er wird einfach sagen, diese Bibel enthält einfach gute und hilfreiche Ratschläge, wie man als Menschen miteinander umgehen kann. Und wenn wir uns daran orientieren, haben wir eigentlich ein gutes Leben. Mehr nicht. Aber wenn du an Christus glaubst, dann verstehst du die Bibel eben nicht mehr nur als einen Ratgeber, sondern als das, was es ist. Es ist Wort Gottes an dich und mich ganz persönlich. Und darum ist es ein Privileg, dass wir den Heiligen Geist haben dürfen, aber darum ist es eben auch eine Verpflichtung. Und darüber wollen wir jetzt nachdenken. Der Heilige Geist verpflichtet. Ich lese uns noch mal einige Verse vor. Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich liebt. Gesandt hat. Bis jetzt war es alles ziemlich harmlos in dieser Predigt. Aber jetzt wird's ernst. Orientiert ihr euch am Wort Gottes? Ist das Wort Gottes für euer Leben der Maßstab? Wahrscheinlich würden viele von euch jetzt im Brustton der Überzeugung ja sagen, ja, selbstverständlich. Wir orientieren uns am Wort Gottes. Und in diesem Wort Gottes steht, ihr sollt nicht morden oder du sollst nicht morden. Und ich glaube, ihr seid keine Mörder. Keiner von euch wird mich wahrscheinlich, wenn ich nachher nach Hause gehe, erschlagen auf dem Weg zum Auto. Bin ich mir ganz sicher. Ihr seid freundliche Menschen in der Summe. Dann steht in diesem Wort auch noch, du sollst nicht stehlen. Ich habe diese Woche meine Kröffelbacher Woche. Ich bin am Donnerstag wieder zum Pastorentag hier und wenn ich heute irgendwas hier vergessen werde, bin ich mir absolut sicher, niemand von euch wird es mir zumindest nicht in böser Absicht wegnehmen. Das würde ich in einer Woche vom Jochen wahrscheinlich wiederbekommen. Ich glaube nicht, dass ihr mich zumindest nicht mit Absicht irgendwie bestehlt. Das nächste, was da in diesem Wort steht, du sollst kein Falschzeugnis reden. Nun, ich würde keinem von euch unterstellen, dass er mich mit Absicht belügt. Aber zu denken, dass mir das nicht passieren könnte, dass mich ein Walsolmser belügt und umgekehrt, dass ihr denken könntet, dass ich euch nicht belügen könnte, Das halte ich für naiv. Das kann passieren. Christen hin, Christen her. Das kann passieren, dass ich euch belügen würde und dass einer von euch mich belügt. Als Christen haben wir grundsätzlich den Anspruch, uns am Wort Gottes zu orientieren. Aber es wird eben auch manchmal sehr deutlich, dass uns das hier und da rechtschaffen schwerfällt. Und jetzt heißt es hier, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Es ist immer gesagt worden, dass dieser Vers 15 praktisch die Quelle der Liebe ist und der Vers 21 die Antwort darauf. Und dementsprechend ergibt sich auch, dass aus der Liebe zu dem Herrn Jesus das Halten der Gebote folgt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und hier ist die Reihenfolge durchaus wichtig. Es heißt nicht, je mehr ich die Gebote des Herrn Jesus halte, desto mehr liebt er mich, sondern diese Liebe ist grundsätzlich da. Aber es ist die Frage, wie reagiere ich auf die Liebe des Herrn Jesus, wenn ich sie begriffen habe? Die Folge dessen, dass ich mich so von Jesus Christus geliebt weiß, kann eigentlich nur die sein, dass ich aus Dankbarkeit auch für diese Liebe seine Gebote befolge. Der wirkliche Beweis der Liebe zum Herrn ist das Befolgen seiner Gebote. Es ist nutzlos, von der Liebe zu Gott oder dem Herrn Jesus zu reden und die Gebote Gottes und des Herrn Jesus einfach zu ignorieren. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? 1. Johannes 5, 3 bis 5. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Als Christen ist es unser inneres Anliegen, dem Herrn Jesus und Gott gehorsam zu sein. Und jetzt kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel. In den Versen 14 und 26 wird uns davon berichtet, dass der Heilige Geist uns an die Worte des Herrn Jesus und Gottes immer wieder erinnert. Keiner von uns läuft den ganzen Tag mit der Bibel in der Hand durch die Welt und schlägt nach, was sagt denn das Wort Gottes zu dieser oder jener Situation. Und es gibt viele Situationen in unserem Leben, da sagt die Bibel überhaupt nichts zu. Beispielsweise zum Thema Straßenverkehr. Da die Autos noch nicht erfunden waren, steht in der Bibel kein einziges Wort über rechts vor links oder Geschwindigkeitsbegrenzung oder Bußgeldverfahren. Das kannte die Bibel noch nicht. Die Menschen damals kannten und brauchten das noch nicht. Aber wie orientiere ich mich eigentlich im Straßenverkehr? Woran? Nun gut, ich muss mich an die Gesetze dieses Landes halten. Das ist schon mal klar. Da muss ich gehorsam sein. Wenn irgendwo 50 steht, muss ich 50 fahren. Punkt um. Fahre ich schneller, werde ich bestraft. Aber stell dir bitte mal vor, du fährst mit dem Auto und irgendjemand erdreistet sich, dir die Vorfahrt zu nehmen. Was machst du dann? Gestikulierst du wild rum, hupst du oder schimpfst, dass der andere bloß merkt, dass das nicht richtig war und du dich gewaltig darüber aufregst? Zeigst du dem vielleicht sogar den Vogel? Was machst du da? Wie reagierst du da? Nun, ich denke, wir sind uns einig darüber, dass der Heilige Geist uns nicht dazu motivieren wird, irgendjemand den Vogel zu zeigen oder wild und böse rumzugestikulieren, sondern der Heilige Geist würde uns wahrscheinlich dazu motivieren, langsam und vernünftig weiterzufahren und hoffentlich ohne Unfall. Und dann war es das ganz einfach. Dann hat uns mal jemand die Vorfahrt genommen, dann waren wir der Geschädigte und wenn nichts passiert, ist ja alles gut. Aber dann gibt es da noch so Gebote des Herrn Jesus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier brauche ich normalerweise nicht in die Bibel zu gucken und Parallelstellen zu suchen, um zu wissen, was hier gemeint ist. Ich soll den Nächsten so lieben wie mich selbst. Euchwald Solmser zu lieben fällt mir relativ leicht. Ich bin ja zweimal im Jahr zum Predigen ungefähr und einige von euch treffe ich regelmäßig auf WG-Veranstaltungen und die Begegnungen dort sind immer sehr freundlich, nett, angenehm. Ich sehe euch gerne. Aber das ist ja nur so 5-6 Mal im Jahr. Das kriegt man gut rum. Da ist es ja gar kein Problem, dass man sich in die Haare kriegt. Aber das könnte ganz anders aussehen, wenn ich nicht nur ab und zu mal zum Predigen hierher käme, sondern wenn ich vielleicht ein Gemeindeglied von euch wäre und der Jochen wäre der Pastor und ich wäre einfach ein Gemeindeglied von euch. Dann könnte das ganz schnell dazu kommen, dass wir uns auf einer Jahreshauptversammlung vielleicht mal in die Haare bekommen, weil ich eine andere Sicht habe als ihr. Und dann würde mir das schon deutlich schwerer fallen, euch zu lieben. Dann wäre das kein Selbstläufer mehr. Dann wäre das nicht mehr selbstverständlich, dass die Waldsäumser ja so liebe Menschen sind. Dann würde ich vielleicht manchmal denken, was ist das dann für einer oder eine? Und ich vermute, das wird euch genauso gehen. Und da braucht es den Heiligen Geist, der mir hilft, Menschen auch dann zu lieben, wenn sie etwas tun, sagen oder machen, was mir gegen Strich geht. Galater 6, Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubens Genossen, die genauso ticken wie ich selbst. Nee, ich soll Gutes tun, meinen Mitmenschen. Und auch meinen Glaubensgeschwistern, ja sogar denen, die so ganz anders denken und ticken als ich. Und das fällt mir schwer. Und da brauche ich wieder den Heiligen Geist, der mir erstmal hilft, dass ich das überhaupt will. Will ich denn überhaupt Gutes tun? Von mir selbst aus wahrscheinlich nicht. Der Mensch ist Egoist, ich bin Egoist. Ich denke meistens zuerst mal an mich selbst. Und das macht ihr auch. Das ist normal. So sind wir Menschen. Aber die Bibel sagt uns hier, denk nicht nur an dich, denk auch an den anderen oder die andere, je nachdem. Und tu ihnen Gutes. Und dazu brauche ich den Heiligen Geist, dass ich das erstmal überhaupt will, dass ich Gutes tun will. Und wenn der Herr Jesus uns hier dazu auffordert, dass wir uns an seinem Wort orientieren sollen, dann ist das zuallererst mal gut für uns selbst. Die Profiteure davon, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren, sind doch wir selbst. Du hast ein gutes Leben, wenn du dich am Wort Gottes orientierst. Es ist gut für dein Leben, wenn du dich an seinem Wort orientierst und das der Maßstab für dein Leben ist. Ihr Lieben, Gott braucht uns doch nicht, dass er glücklich ist. Er ist doch in sich selbst genügsam. Sondern wenn wir aufgefordert werden, uns am Wort Gottes zu orientieren, dann ist das gut für dein und für mein Leben. Unser Leben wird dadurch bereichert, unser Leben wird dadurch leichter, wenn das wirklich unser Maßstab ist. Und darum, wenn der Herr Jesus uns aufträgt, uns an seinem Wort und an seinen Geboten zu orientieren, dann profitieren wir selbst davon. Ich möchte noch einen letzten Satz zu den Versen 23 bis 26 sagen, wo der Herr Jesus sagt, dass er sich dort offenbart, wo man ihn liebt und wo man ihm gehorsam ist. Wenn das genauso ist, und ich glaube, dass es genauso ist, dann kann sich der Herr Jesus in den ganzen Religionen dieser Welt, sei es Islam, im Buddhismus, im Hinduismus, Zen, Animismus, was auch immer, dann kann er sich da nicht offenbaren. Es ist in den letzten Jahren immer wieder die Rede von diesem latenten, von diesem verborgenen Christus in allen Religionen. Wenn er dieses Stichwort hört, latenter Christus, streichen, ersatzlos. Der Herr Jesus ist nicht im Islam zu finden oder im Buddhismus oder in irgendeiner anderen Religionsgemeinschaft. Der lässt sich nur im Wort Gottes finden. Dieser latente Christus, das ist etwas, das haben die Menschen sich ausgedacht und erfunden, weil sie irgendwie versuchen, alle Religionen unter einen Hut zu bringen. Und genau das funktioniert eben nicht. Es gibt keinen latenten Christus, es gibt einen Christus und der offenbart sich im Wort Gottes, in der Bibel und sonst nirgends. Ich komme zum Schluss. Der Heilige Geist verpflichtet. Der Heilige Geist ist zunächst mal ein großes Geschenk an alle Christen. Er lässt uns die Bibel als das Wort Gottes verstehen und durch diesen Heiligen Geist werden wir getröstet, gestärkt, wir werden ermutigt Und er tut uns einfach gut. Und es ist wichtig, dass wir ihn haben. Und darum ist es wichtig aber auch, dass wir selbst uns immer neu die Frage stellen, bin ich bereit, mein Leben und mich selbst am Wort Gottes zu orientieren und daran festzumachen? Das ist auch eine Willensentscheidung. Will ich das? Mit bloßem Willen aber ist es alleine nicht getan. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, der uns befähigt, auch dieses Wort wirklich ernst zu nehmen. Und darum steht uns auch der Heilige Geist bei, wenn wir das Wort Gottes als Basis für unser Leben nehmen und wir unser Leben bewusst so gestalten wollen, dass wir durch unser Tun und Lassen Gott die Ehre geben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass alle die Menschen, die an dich und den Vater glauben, den Heiligen Geist haben, dass du diesen Geist geschickt hast, damit wir mit dir verbunden sind und dass wir unser Leben auch bewusst an deinem Wort orientieren können. Herr, bitte hilf uns dazu, dass wir immer neu den Willen und auch den inneren Wunsch, das Verlangen verspüren, dass wir unser Leben an dir festmachen, an deinem Wort festmachen und dass wir auch gewillt sind, deinem Wort gehorsam zu sein. Herr, wie so oft fällt uns das so unfassbar schwer, weil wir von unserem Leben, von dieser Welt geprägt sind. Und darum ist es so wichtig, dass du durch deinen Geist immer neu in unseren Herzen ja Einzug hältst und uns ganz bewusst verhilfst, dass wir unser Leben an deinem Wort ausrichten. Wir möchten dich bitten, dass du uns dazu stärkst, auch in der vor uns liegenden Zeit, dass dein Wort immer mehr der Mittelpunkt unseres Lebens wird und wir bewusst fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Amen.